SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Sabine Platz ist Journalistin. Ihre Leidenschaft sind Themen rund ums Gärtnern. Sie berichtet im ZDF Morgen- und Mittagsmagazin in verschiedenen Rubriken, wie zum Beispiel Platz im Garten. Dabei besucht sie besondere Gärten und trifft besondere Menschen. Ins Land des Gärtnerns hatte sie auch schon geführt. Und warum England ausgerechnet zum Land des Gärtnerns geworden ist, das hat Sabine Platz am Montag in SWR1 Leute erklärt.
Naja, ich glaube, diese englische Gartenkultur, die hat eben eine unglaublich lange Tradition. Das Wetter dort ist natürlich großartig, um zu gärtnern. Und so hat sich das hat einfach einen ganz anderen Stellenwert als hier bei uns. Zumindest empfinde ich das so. Ja, ich war jetzt auch noch nicht ganz, ganz oft dort, aber ich habe schon von dort berichtet, zum Beispiel von der Chelsea Flower Show. Und da ist mir das klar geworden. Da habe ich gedacht, mein, das ist ja unfassbar. Ja?
Können Sie uns mal mitnehmen zu so einer Chelsea Flower Show, was das bedeutet?
Also, es gibt Menschen wirklich, die haben noch nie eine Chelsea Flower Show verpasst. Männlein und Weiblein, das ist ganz egal. Und diese ganze, die Vorbereitung dafür, also man macht sich hübsch, man geht auf keinen Fall ohne Hut. Ich glaube, ich war die einzige Person auf der Chelsea Flower Show, die keinen Hut anhatte, damals, als wir da gedreht haben. Hab mir aber sofort eingekauft und fühlte mich damit dann auch ganz zu Hause. Das ist, die ganze Kultur ist eine andere. Man ist sehr hoch angesehen, also erfolgreich. Gärtnerinnen und Gärtner in England werden im Grunde ähnlich verehrt wie Superstars oder bekannte Wissenschaftler. Und ich finde das wunderbar. Ich finde das einfach schön, dass das... Ich meine, die berichten zur Primetime von der Chelsea Flower Show. Eine Woche lang, die BBC.
Das würde hier niemals passieren.
Das würde wahrscheinlich niemals passieren, obwohl ich schwer begeistert wäre.
Ja, ärgert Sie das, dass das hier nicht so einen Stellenwert hat?
Nee, ärgern würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass die Menschen hier in diesem Land genau mit der gleichen Leidenschaft gärtnern. Ich glaube nur, wir haben so ein bisschen verquastes Heraufgucken oder Herabschauen fast auf diese Menschen. So nach dem Motto, ja, hat das Leben für dich nichts Besseres mehr parat, dass du dich jetzt da in deinem Garten abkämpfen musst. Und das ist natürlich vollkommen lächerlich.
Wobei, ja, da muss ich jetzt eine Lanze fürs Gärtnern brechen, denn jetzt gerade auch durch die Pandemie haben ja viele Leute angefangen, sich um den Balkon zu kümmern, um den Garten zu kümmern, wenn es einen gibt, und haben das für sich entdeckt. Haben Sie das festgestellt?
Absolut. Und ich glaube auch, dass diese Menschen waren schon immer da und es werden auch immer mehr. Ich glaube nur, da muss ich fast mal selbstkritisch sagen, wir Journalisten manchmal so ein bisschen sagen, ach so, Gartenthemen, also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Kreti und Pleti. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich weiß gar nicht, ob es den Begriff Gartenjournalismus gibt. Wenn, dann würde ich sagen, jawohl. Und ich bin dann mittlerweile eine davon. Und das ist es wichtig. Ich glaube, die Welt wäre ein bisschen besser, wenn wir ein bisschen mehr uns um die Natur kümmern würden und da auch drauf gucken.
Ja, habe ich in der Vorbereitung gelesen. Da gibt es tatsächlich Studien, die sagen, also wer sich mit Garten, mit Gärtnern beschäftigt, der lebt am Ende gesünder.
Absolut. Also Garten und Medizin, das ist ein Forschungsfeld auch. Und das ist auch klar. Ich meine, das weiß doch jeder von uns schon. Wenn wir einfach mal rausgehen, selbst wer jetzt keinen Garten hat, jetzt muss man auch mal sagen, ich bin da sehr prädestiniert, ich habe einen, ja, das hat mir in dieser Corona-Zeit natürlich sehr geholfen, hat ja nicht jeder, hat auch nicht jeder einen Balkon, aber alleine schon mal rausgehen und mit offenen Augen vielleicht mal durch den Wald laufen oder überhaupt auch mal sich so ein bisschen die Zeit nehmen, mal zu gucken, was steht denn in dem Vorgarten, ja, also alleine das, aber ich bin ja selbst jahrzehntelang an jeder blühenden Zaubernuss vorbeigelatscht.
Sabine Platz ist Journalistin. Sie berichtet im ZDF über Themen rund ums Gärtnern. Dafür reist sie durch die Republik, um die spannendsten Themen zu finden. Im Fränkischen war sie zum Beispiel, um zu zeigen, wie in einer Schmiede Gartenwerkzeug entsteht. Am Montag in SWR1 Leute beschrieb Sabine Platz dann diesen besonderen Ort.
Unfassbar, das kann man gar nicht wirklich beschreiben. Es ist wahnsinnig laut gewesen. Es ist ein Handwerksbetrieb aus Franken. Und diese Schmiede gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert und die ist eben jetzt seit 1700 noch was in Familienbesitz und fertigt Gartenwerkzeuge. Und ich habe gedacht, ich fahre da mal hin und guck mir das mal an. Ist ja auch interessant, man kann ja auch mal den Herstellungsprozess von Gartenwerkzeugen porträtieren. Hab das gemacht und wir kamen da rein und es ist unfassbar laut. Ja, nichts mit drehen. Na, drehen kann man, aber man hört ja nichts. Ne? Und weil dieser Schmiedehammer natürlich die Esse selber, also wo das Eisen heiß gemacht wird, ist natürlich wahnsinnig laut. Der Schmiedehammer wummert darunter. Und was ich wirklich unfassbar interessant fand, da sind vier Männer, es waren wirklich Männer jetzt, die in diesem fast kleinen Raum waren und die tanzten fast durch diesen Raum, weil nämlich einer an den anderen abgab. Also der eine hat das Eisen aus dem Feuer geholt, gab an den anderen ab, unter höchster Konzentration.
Konnten Sie die bewegen, zu stoppen, eine Pause zu machen?
Ja, allerdings war es völlig klar, also wir kamen da rein, die wussten ja auch, das Fernsehen wird kommen, nichtsdestotrotz, wir sind da reingekommen mit dem Chef Senior und Chef Junior und diese vier haben sich nicht eine Sekunde erstmal ablenken lassen. Und das ist auch genau richtig so, denn das ist eine Arbeit, die unter, also das ist lebensgefährlich. Eine falsche Bewegung würde zu einer Katastrophe führen. Und das war schon sehr beeindruckend, wie die im Grunde Hand in Hand dieses gefährliche, dieses 1000 Grad heiße Eisen aneinander abgeben. Und am Ende kommt ein Spaten bei raus. Und der ist einfach mal handgemacht, ja?
Die Essenz dieses Kapitels ist dann dennoch eine ganz andere. Und da stellt man so sehr fest, was Ihre Botschaft ist im Buch. Denn es geht viel mehr um die Menschen an sich. Was haben Sie dort erlebt?
Also diese Schmiede ist ein Generationsbetrieb, der seit 8 oder 9 Generationen gibt immer ein, der Senior-Schmied an den Junior-Schmied ab. Und das, was, also man sagt das immer so schnell, ja, Generationenbetrieb. Aber was das bedeutet ist ja, dass ich an den Junior abgebe oder auch an das Mädchen, in dem Fall war es jetzt nun der Junior, mit, obwohl ich weiß, der wird wahrscheinlich eine Menge anders machen als ich, habe ich trotzdem das Vertrauen darin, dass der Junge die Sache wuppen wird. Und dieses Vertrauen hat mich zutiefst beeindruckt an diesem Tag. Das ist mir erst dort so klar geworden. Denn das heißt ja für ganz viele Generationenbetriebe, die machen das so. Der Junior wird es anders machen. Und trotzdem sage ich, mach es, ich übergebe es dir jetzt. Und es funktioniert. Und es funktioniert in dem Fall seit 9 Generationen.
Auch wenn Fehler passieren, denn die gehören dazu und die Rückschläge eben auch. Gesine Zukrowski wurde unter anderem als Gerichtsmedizinerin Dr. Judith Sommer im ZDF bekannt. Da spielte sie an der Seite von Ulrich Mühe. Dessen Tochter hat sie nach dem Tod Ulrich Mühes in ihre Familie aufgenommen. Gerade ist sie mit einer Erzählung zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland auf der Bühne zu sehen. Am Mittwoch war sie zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Gesine Zukrowski:
Wir haben uns konzentriert an diesem Abend auf die Erzählungen von Fritz Kortner und Elisabeth Bergner. Und ich lese die Texte von Elisabeth Bergner. Das sind eben Erinnerungen, wie sie Schauspielerin wurde und wie es zur Flucht kam, so in den Jahren, Anfang der 30er Jahre dann.
Begann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, als eine Art Stummfilmstar noch.
Ein großer, genau, großer Star, aber vor allem ja ein Theaterstar. Also sie war eine ganz gefeierte Bühnenschauspielerin, die auch Filme gedreht hat. Aha. Große mit dem Dr. Paul Zinner. Und die beiden sind dann nach London ausgewandert.
Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und absehbar war, dass es für
1933,
jüdische Künstler keine Zukunft mehr gibt.
Ja, sie wurde gewarnt. Also sie wurde erst mal von Hans Otto gewarnt und dann einen großen Schauspieler dieser Zeit, der Kommunist war und ein Jahr nach ihrer Flucht von der NSDAP zu Tode gefoltert wurde in einem Verhör. Und Werner Kraus, mit dem sie dann auf der Bühne stand, der hat sie dann auch eindringlich gewarnt, das Land zu verlassen. Und Fritz Kortner, der von Christian Brückner gelesen wird, hat, als Hitler Reichskanzler wurde, das Land verlassen.
Ja, die hatten, glaube ich, insofern ähnliche Biografien. Beide vor den Nazis geflohen, beide erst nach England, dann in die USA. Und beide sind irgendwann auch zurückgekommen.
Zurückgekommen, ja. Genau. Und haben dann, ja, haben natürlich dann auch darüber berichtet.
Wie war das dann bei Frau Bergner? Konnte die dann ihren Frieden machen mit diesem Deutschland, aus dem sie erst geflohen war? Wie schätzen Sie das ein?
Also sie hat ja immer wieder hier dann auch noch Theater gespielt, aber sie ist nie zurückgezogen. Also sie hat immer in London dann gelebt, da war ihr Lebensmittelpunkt.
Diese Texte, sind das literarische Texte? Was ist das Besondere daran?
Na, das ist eher so wie so Tagebuchform. Also es ist sehr schön, weil es sehr privat ist und wirklich einen zwischenzeitlich auch witzigen Einblick gibt in die Zeit und eben in das Theaterleben, wie das eben damals so war.
Wie haben Sie das Publikum, Sie haben ja jetzt einige Vorstellungen schon gemacht, wie haben Sie das Publikum wahrgenommen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja auch in Deutschland immer wieder Diskussionen darüber gibt, ob Antisemitismus nicht nur ein Thema ist, sondern verstärkt auch ein Thema werden wird?
Na, ich gehe davon aus, dass die Menschen, die zu uns ins Theater kommen, jetzt nicht antisemitisch unterwegs sind, sondern sich eben für jüdische Kultur interessieren. Und wir sind ja nicht nur wir beiden Sprecher, sondern wir stehen ja da zusammen mit dem Jewish Chamber Orchestra und dem Solo-Cellisten Wenzin Yang. Dirigiert wird das von Daniel Großmann. Und das sind natürlich auch ganz hervorragende Musiker. Und Musik, das weiß man ja, trägt natürlich auch nochmal eine ganz andere Emotion in den Abend. Und die Komponisten, die gespielt werden, sind auch jüdische Komponisten, von denen ich zum Beispiel ein paar wie Leo Weiner gar nicht kannte. Und also die Musik geht so unter die Haut. Ich kann sagen, es ist ein super ein witziger Abend, aber eben auch ein super emotionaler Abend. Und entsprechend ist es, das ist sehr berührend und es ist, man ist mit dem Publikum einfach gemeinsam auf dieser Reise und das ist, jeder Abend ist wunderschön.
Schauspielerin Gesine Zukrowski liest gerade auf der Bühne eine Erzählung anlässlich 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland. Haben wir gerade eben gehört. Sie ist als Schauspielerin durch ihre Serienhauptrolle als Gerichtsmedizinerin Dr. Judith Sommer im ZDF bekannt geworden. Vor gut 20 Jahren hat sie sich mit einer Filmproduktionsfirma selbstständig gemacht. Was hat sich seit der MeToo-Debatte verändert? Das war Thema im Gespräch mit Wolfgang Hein am Mittwoch. Und dazu sagte Gesine Zukrowski:
Also es hat sich das ein oder andere geändert. Und zwar gibt es jetzt Beauftragte, die an Filmsets sind, in Filmproduktionen sitzen. Auch an Theatern gibt es das, ja, die man ansprechen kann. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Es gibt aber ein Riesenproblem. Das Riesenproblem, also in der Filmbranche, da habe ich es jetzt mehrfach schon erlebt. Also in den letzten Monaten, in denen ich ja mehrfach gedreht habe, kam es zu Übergriffen. Und trotzdem es eben eine Beauftragte gibt, ist es so, dass keiner Interesse daran hat, dass man mittendrin einen Film abbricht, ne, die Dreharbeiten abbricht. So, das heißt, was macht man denn da? Das heißt, also meistens betrifft es junge Frauen, Anfängerinnen oder Frauen in Positionen, die Angst haben, ihren Job nach wie vor zu verlieren. Und deswegen wird viel eben nicht weiter berichtet, beziehungsweise es gibt keine Konsequenzen und keiner weiß so richtig, was passiert denn dann, wenn ich das weitergebe. Und keiner möchte verantwortlich dafür sein, dass die ganzen Leute dann ihre Arbeit verlieren. Das ist das Problem. Und
wer ist da übergriffig geworden, wenn ich fragen darf?
Übergriffe gibt es aktuell, gibt es aus allen Positionen
Regisseure,
heraus.
Regisseure, Schauspieler.
Aus allen Positionen heraus findet so etwas statt. Ne? Also so, ich werde das jetzt nicht konkretisieren, aber ich kann nur sagen, es findet statt, wo Männer und Frauen am Set sind. Mehrheitlich sind es eben Männer. Es gibt Übergriffe auf Frauen, eben in schwächeren Positionen. Und das findet statt. Und ich glaube, um wirklich was zu verändern, muss genau das geklärt werden. Was passiert, wenn es zu einem Übergriff kam? Ich das melde. Was haben wir dann für eine Situation? Ansonsten wird es weiter so gehen.
Sie selbst haben mal in einem Interview eine Geschichte erzählt, die Ihnen passiert ist. Mhm. Ein Produzent, der Sie bedrängt hat, massiv bedrängt hat, den Sie abgewehrt haben, der dann Ihrer Agentur mitgeteilt hat, die bringt keinen Fuß mehr auf den Boden.
Mhm, genau.
Ich vermute, den Namen des Produzenten wollen Sie eher
nicht
nennen.
Nein, das ist ja Quatsch. Also da jetzt mit dem Namen zu kommen, das ist dann, da, auch da gibt es dann Aussage gegen Aussage. Das ist ja auch das Problem. Dann ist das Rufmord, dann hat man da
Ziehe, Wedel,
so.
Tempel.
Also das ist eben auch einer der Gründe, weswegen natürlich viele weiterhin damit durchkommen. In meinem Fall war das tatsächlich so, dass dieser Produzent für diese Filmproduktion dafür gesorgt hat, dass ich bei dieser Filmproduktion dann nicht mehr gedreht habe. Dass diese Macht haben diese Leute, ja.
Ist das ein Problem, das hauptsächlich beim Film existiert oder gibt es das in ähnlicher Form auch beim Theater?
Das gibt es überall. Das gibt es ja auch nicht nur in unserer Branche. Das gibt es überall. Überall, wo Männer und Frauen zusammen sind, ist es so, dass mehrheitlich, muss man sagen, mehrheitlich Frauen dem ausgesetzt sind.
Das heißt,
gibt es natürlich in Einzelfällen auch umgekehrt.
Das heißt, es gibt noch viel zu tun.
Es gibt ganz viel zu tun.
Sie hören SWR1 Leute der Woche. Stadt-Land-Wandel ist der Titel der ARD-Themenwoche. Und wir hatten Gäste aus der Stadt und aus dem ländlichen Raum. Aus der Stadt war Frank Mentrup, Oberbürgermeister in Karlsruhe, da. Und den ländlichen Raum hat Ferdinand Truffner aus Empfingen im Nordschwarzwald vertreten. Über viele Themen haben wir gesprochen. Zum Beispiel das Wohnen. Wie sieht das im Alter, in der Stadt und auf dem Land aus? Ferdinand Truffner.
Wir träumen natürlich auch davon, dass man im Ländle dann auch älter werden kann. Wir haben zwei Teilorte in Empfinger, Wiesenstetten und Dommelsburg. Und da sind wir aktuell dran, dass man dann auch dort ein barrierefreies Wohnen realisiert, wo die Gemeinde, also ist ja auch nicht normal, dass eine Begegnungsstätte dann kauft und baut für dieses Haus und dieses sozusagen entlastet, dass man dann auch auf dem ländlichen Raum dann auch älter werden kann und nicht in die Stadt in ein Pflegeheim ziehen muss, was wir aber auch planen in Empfinger, ein größeres Pflegeheim.
Ja, wichtiges Thema natürlich, weil unsere Gesellschaft immer älter wird. Wie sorgt da eine Stadt wie Karlsruhe vor?
Ja, deswegen setzen wir vermehrt auch auf Etagenwohnungsbau und dann eben gleich in der Dimension, dass man dann auch einen Fahrstuhl dort unterbringen muss. Also es darf dann auch mal 6- und 7-geschossig sein, weil sich es dann auch wirtschaftlich rentiert. Es macht ja keinen Sinn, für ein Dreifamilienhaus einen Fahrstuhl einzubauen und am Ende ist der wirtschaftliche Betrieb für den Einzelnen nicht mehr bezahlbar. Das sind so Punkte, die wir auch versuchen im Umland zu etablieren. Deswegen ja auch erst die Ansage, wir geben über einen Flächennutzungsplan Flächen ab. Die müssen dann aber etwas dichter bebaut werden, damit man dort auch Etagenwohnungsbau schafft. Und wir haben gerade bei uns im Landkreis doch die ein oder andere Gemeinde, anders als Empfingen, die eben noch kein Pflegeheim hat, die eben auch noch überhaupt keine barrierefreien Etagenwohnungen hat. Und dann stellt sich für viele der Bewohner die Frage, kann ich denn eigentlich dort auch am Ende alt werden und auch bis zu meinem Ende dort bleiben, weil ich einfach keine akzeptable Wohnform habe. Und dann gibt es eben die berühmten Einfamilien- oder auch freistehenden Familienhäuser, in denen dann nur noch im Erdgeschoss gelebt wird. Und das ist dann eigentlich für alle Seiten auch nicht gut.
Es wird ja so häufig von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Einmal Stadt und Land, aber genauso auch alt und jung. Wie versuchen Sie, die Generationen zusammenzubringen? Gibt es da Initiativen, in Empfingen beispielsweise?
Also da gibt es sehr gute Initiativen. Also wenn ich gerade jetzt mal unseren Seniorenbeirat rausgreife, der macht es sehr rührig und versucht dann auch immer den Kontakt zu halten zu den neuen Medien und so weiter. Wie gehe ich mit dem um? Wir sind halt sehr ehrenamtlich strukturiert. Also das Ehrenamt ist bei uns eine sehr hohe, hat eine hohe
ja, Stellenwert.
Stellenwert, genau, vielen Dank, also ein Stellenwert. Und wir haben sehr viele Vereine, da ist jung und alt sehr engagiert dabei. Also da haben wir jetzt nicht
im
so die
Techno-Verein, wie ist das Durchschnittsalter bei Ihnen, wo Sie da?
Techno-Verein gibt es ja nicht so. Das ist ja der Jugend- und Kulturverein. Da sind auch Ältere dabei. Also da ist man dann von jung bis alt ist man dann auch dabei. Und wenn dann die Beat Parade, also wirklich Süddeutschlands größte Techno-Parade durch den Ort zieht, die Oma sitzt mit dem Porzellan im Garten und schaut so, wie die Raver durch den Ort ziehen. Also das zeigt dann schon, da ist jung und alt, kann was zusammen erleben. Und wenn dann das Pflegeheim noch vor dem Pflegeheim sitzt und dann zuhört, wie dann die Techno-Beats durch den Ort wummern, dann ist das natürlich schon was Besonderes.
Frank Mentrup, so ein Rave, wäre das was für Sie?
Ja, das finde ich super. Und wir kennen ja von Christopher Street Days und anderen Paraden, jetzt ist das auch eher eine politische Parade, aber trotzdem auch sehr bunt, dass es da mittlerweile alle Altersgruppen gibt, die sowohl mit dabei sind, als auch das gerne anschauen. In der Großstadt ist, glaube ich, das Thema Jung und Alt gar nicht mal so sehr ein großes Thema, sondern eher das Thema, wie fördere ich Nachbarschaften, wo die Leute sich untereinander kennen und aufeinander aufpassen und sich auch untereinander unterstützen. Das haben wir in Corona gemerkt, dass das geht. Und wir müssen jetzt versuchen, über verschiedene Anreize und auch Initiativen das am Leben zu halten, was in der Großstadt bei einer relativ hohen Fluktuation der Bevölkerung vielleicht nochmal ein Tick schwerer ist als im eher ländlichen Raum.
Tja, vor einem Jahr hätten wir vermutlich nicht gedacht, dass uns eine Pandemie einen Winter später noch so sehr beschäftigen wird. Auch in der ARD-Themenwoche Stadt, Land, Wandel haben wir über die unterschiedlichen Herangehensweisen gesprochen. Zum einen mit Frank Mentrup, dem Oberbürgermeister aus Karlsruhe, und Ferdinand Truffner, dem Bürgermeister aus Empfingen im Nordschwarzwald. Wie ist das Pandemie-Management in der Stadt? Wie ist es auf dem Land? Lassen sich die Menschen in der ländlichen Region einfacher erreichen? Frage an Ferdinand Truffner.
Ich denke, das ist einfacher. Wenn ich sie nicht über Medien erreichen, mache ich eine Hauswurfsendung und auf jeden persönlich ab. Aber das ist relativ schnell, sind die Personen zu erreichen über verschiedene Kanäle.
Hätten Sie eine Impfquote für Empfingen, können Sie das sagen?
Die haben wir leider nicht. Das würde mich wirklich interessieren. Also das ist wirklich das, was fehlt, das auf Gemeinde scharf runterzubrechen. Also normalerweise müsste ja jeder hinterlegt sein. Dann könnte man doch die Postleitzahl rausziehen und das entsprechend machen. Wäre ein Wunsch an die Landesregierung, das mal umzusetzen.
Liegt es an der Digitalisierung oder liegt es am Datenschutz?
Wahrscheinlich am Datenschutz. Kann ich mir eher vorstellen, an der Digitalisierung dürfte es kein Problem sein, weil mittlerweile hat ja jeder einen digitalen Impfausweis.
Wie sieht es in Karlsruhe aus? Sie können es wahrscheinlich genauso wenig beurteilen und sagen, oder?
Wir können es auch deswegen nicht beurteilen, weil wir zwar die Quoten haben, die aus den Impfzentren heraus versuchen, so eine Art Quotierung hinzukriegen, dass aber so einen wilden Impftourismus gab, kann man das oft gar nicht mehr zuordnen. Und was wohl in der Tat wirklich fehlt, ist dann eine Auswertung der entsprechenden Meldeadressen aus diesen Impfdateien. Und ich würde bestätigen, dass es bei uns dann doch ein Tick schwieriger ist, weil es gibt auf die ganze Stadt verteilte Communities, die aber nicht unbedingt auf Hauswurfsendungen oder auch auf Amtsblätter reagieren, sondern die müsste man persönlich ansprechen. Wenn ich da nicht die entsprechenden sozusagen Scharniere habe in diese Communities rein, erreiche ich die erstmal überhaupt nicht. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Bezirke in der Stadt, die einfach von vornherein schon eine etwas, sagen wir, höhere kritische Einstellung haben gegenüber Staat und irgendwelchen Ansagen. Und die haben wir ja oft jetzt mit den mobilen Impfteams dann auch aufgesucht und erreicht. Aber sagen wir, die Kommunikation mit allen und das gleiche Wissenslevel ist sicherlich schwieriger als auf dem Land.
Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt einen Wunsch jeweils für Ihre Gemeinde oder Ihre Stadt frei hätten? Also ich weiß, in Karlsruhe am 12. Dezember ist es endlich soweit, der Wunsch geht in Erfüllung, ja, die U-Bahn kommt.
Alle können sind eingeladen. Nicht alle am 12. bitte, aber...
Was wäre so ein Wunsch, wenn Sie jetzt Schnipp machen und es geht in Erfüllung?
Da fallen mir viele Wünsche ein und keinen kann ich so ganz zuspitzen. Der Kollege macht mal den vor.
Dann können Sie noch ein bisschen überlegen, Ferdinand Truffner, wenn Sie Schnipp machen könnten, was würden Sie sich wünschen für Empfingen?
Ja, nur ein Wunsch oder mehrere?
Nur einen. Der Wunsch wäre dann, mehrere Wünsche zu haben, ne?
Dass mir weiterhin schuldenfrei bleibt.
Ja, den Wunsch brauche ich nicht zu äußern, weil er völlig unrealistisch ist, aber nein, ich wünsche mir, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt wieder größere Bedeutung bekommt und mehr grundsätzliches, auch verständiges Interesse für Kommunalpolitik und Verwaltung. Wenn was gut läuft, wird es als selbstverständlich hingenommen. Wenn es irgendwas schief geht, gibt es, weil einer sich beschwert hat, eine halbe Seite Artikel und ich brauche Wochen, um das wieder wegzukriegen. Das wäre so mein Wunsch, dass man da einfach ein bisschen offener und auch wertschätzender manchmal miteinander umgeht.
Also das wäre Hauptwunsch, ich dem mir anschließe.
Was wissen wir über die Volkskrankheit Diabetes? Die Herbsttagung der Deutschen Diabetesgesellschaft hat sich gerade 3 Tage digital mit dieser Krankheit befasst. Professor Ralf Lobmann ist ärztlicher Direktor für Diabetologie und Geriatrie am Klinikum Stuttgart und Tagungspräsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Helene Klein ist seit fast 20 Jahren Diabetesberaterin und Vorsitzende des Vereins Diabetiker Baden-Württemberg. Sie beide waren am Dienstag zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Und da ging es auch um die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Covid-19 und Diabetes gibt.
Also das eine ist, dass wir wissen, dass Infektionskrankheiten, auch andere Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Masern, durchaus ein Trigger sind, die dann diese Veranlagung, auch den Typ 1 zu entwickeln, befördern und dann den Diabetes auslösen können. Und es gibt aktuelle gut gemachte Studiendaten, die zeigen, dass also auch Diabetes sich nach einer durchgemachten Corona-Infektion offensichtlich manifestieren kann.
Frau Klein, ein Hörer merkt an, was die Ursachen und die Symptome angeht von Diabetes, dass er nicht übergewichtig sei und auch nicht jeden Tag von morgens bis abends auf dem Sofa sitzt und trotzdem Diabetes bekommen hat.
Finde ich eine super Anmerkung, weil das tatsächlich so, dass es auch, man kann es auch weitergeben von Großeltern, von Eltern und das ist auch so, dass nicht alle Typ-2-Diabetiker übergewichtig sind oder so richtig lahm oder sich nicht bewegen, sondern das ist vererbbar tatsächlich. Mhm. Und deswegen muss sich nicht jeder Typ-2-Diabetiker diesen Schuh anziehen, dass er übergewichtig ist oder sich nicht bewegt oder sich falsch ernährt.
Herr Lobmann?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diesen Diabetes aus der Schmuddelecke herausholt. Und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass viele Prominente, wie zum Beispiel Udo Walz damals oder auch der Herr Steiner, sich zu ihrem Typ 2 oder Typ 1 Diabetes bekennen.
Das Matthias Steiner, der frühere Gewichtiger.
Ganz genau. Ja. Und dass einfach auch Diabetes eine Krankheit in der Mitte der Gesellschaft ist. Ganz klar, man braucht eine gewisse Disziplin, um auch den Lebensstil zu ändern, was die Grundvoraussetzung der Diabetestherapie ist. Aber bitte aus der Schmuddelhecke raus, darum geht's nicht.
Herr Lobmann, ein Hörer möchte wissen, ob er, wenn er Insulin vergessen hat, trotzdem 2 Wochen in den Urlaub fliegen kann.
Wenn er sich Insulin noch holt, ja. Aber ohne Insulin könnte das eine tödliche Angelegenheit werden.
Frau Klein, eine Hörerin möchte wissen, noch mal ein bisschen detaillierter Schwangerschaftsdiabetes. Da waren Sie selbst davon betroffen und haben als Beraterin da auch immer mal wieder mit zu tun?
Naja, was man heute weiß, dass jede 5., 6. Frau Schwangerschaftsdiabetes bekommen kann. Es ist super wichtig, sich tatsächlich beim Gynäkologen testen zu lassen in der 24. Schwangerschaftswoche. Und wenn man einen auffälligen Wert hat, sollte man auch zum Facharzt Diabetologen gehen und nicht zu Hause sitzen und denken, naja, es wird schon gut gehen, das könnte fatal ausgehen. Und es ist auch wichtig, zeitnah einen Termin auszumachen und sich nach der Schwangerschaft unbedingt 8 bis 10 Wochen nach der Schwangerschaft wieder testen zu lassen, ob es weg ist oder ob es als manifester Diabetes da ist.
Vorläufig letzte Frage, Herr Lobmann, wann droht bei Diabetes Demenz?
Ein Risiko für Demenz ist viele häufige schwere Unterzuckerungen.
Eindeutig, das weiß man.
Ja.
Das heißt, dann kann man sich entsprechend verhalten und damit das Demenzrisiko als Betroffener, als Patient minimieren.
Nicht nur das Demenzrisiko, sondern alle Komplikationen können durch einen gut geführten Diabetes vermieden, verzögert, verhindert werden.
Iris Zachenhofer ist Neurochirurgin und Psychiaterin. Sie arbeitet in Wien in dem größten psychiatrischen Krankenhaus. Ein Thema, was sie immer wieder beschäftigt, ist das Abnehmen. Das war dann auch Thema am Freitag im Gespräch mit Wolfgang Heim. Und dazu, dass sich das Essen zu einer Sucht entwickeln kann, dazu sagte Iris Zachenhofer:
Das stimmt, und das ist aber relativ neu. Und es ist auch wirklich wichtig, dass Essen süchtig machen kann. Also bestimmte Nahrungsmittel, vor allem in Sachen, die jetzt irgendwie besonders industriell verarbeitet sind. Also Chips, Kuchen aus dem Plastiksack, solche Sachen. Also man wird jetzt nicht süchtig nach Grundnahrungsmitteln oder nach Fleisch oder Eiern oder so, sondern wirklich nur nach diesen ganz designten Lebensmitteln quasi. Und das ist auch gut, dass es jetzt immer bekannter wird, weil damit ist auch ein bisschen der Druck von uns weg.
Also das mit den Chips ist ja eigentlich eine Hundsgemeinheit. Also da stehen die da und dann isst man 1, 2, 3 und könnte eigentlich sagen, reicht mir jetzt. Aber dann isst man die Packung leer. Warum?
Ja, weil die Chips so entworfen werden von der Lebensmittelindustrie. Also der Plan ist ja, dass wir die ganze Packung essen. Ich kenne auch niemanden, der nicht die ganze Packung isst.
Welche Stoffe sind da drin, die mich dazu bringen, das ganze Ding zu essen?
Na, es ist so die Kombination von Fett und Salzig oder zum Beispiel die Kombination von Fett und Süß. Es sind Geschmäcker, die süchtig machen und dann werden die auch so entworfen, dass die halt bestimmt cracken oder so, dass es uns besonders gut schmeckt und dass wir die ganze Packung essen. Ja. Aber da ist eben wichtig, dass wir den Druck ein bisschen von uns wegnehmen, weil da können wir eigentlich nichts dafür.
Es hat, glaube ich, auch schon mal Versuche mit Ratten gegeben, wo man festgestellt hat, dass Ratten auf bestimmte Lebensmittel oder auf bestimmte Stoffe in Lebensmittel ähnlich reagiert haben wie auf Heroin oder auf Kokain.
Ja, da gibt's diese Versuche mit den Ratten, wo man den Ratten Heroin, Kokain und Oreo-Kekse zeigt und die nehmen immer die Oreo-Kekse. Und vor allem, sie essen es auch so wie die meisten Menschen, sie klappen es auf, schlecken die weiße Fülle und essen dann den Rest. Also die merken, dass das im Hirn so ähnlich wirkt wie Drogen quasi. Also es wirkt genauso schnell, ja, und beruhigend und deshalb nehmen die Oreo-Kekse.
Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass Sie im Krankenhaus stressbedingt ein paar Kilo zugenommen haben. Und uns interessiert natürlich jetzt vor allem, wie Sie die Kilo wieder weggekriegt haben.
Na, ich habe mich dann wirklich sehr damit beschäftigt, wie eigentlich Abnehmen mit der Psyche und mit unserem Gehirn zu tun hat. Weil meistens ist es ja so, dass man schon weiß, dass man weniger essen soll und mehr Sport machen. Ich meine, da fängt eher zum Gähnen an. aber es geht wirklich darum, wie unsere Emotionen damit zusammenhängen und wie wir ein bisschen unser Verhalten steuern können quasi. Und so bin ich eben damals zu dem ersten Buch gekommen eigentlich, dass wir gesagt haben, wir schreiben das mal zusammen, wie man bestimmte Strukturen im Gehirn ausnützen kann, um da eben quasi abzunehmen.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel, dass man weiß, dass Verhalten jetzt nicht von einem Tag auf den anderen geändert werden kann. Also man muss Verhalten neu lernen. Es hilft jetzt nichts, wenn man sich vornimmt, ab morgen mache ich mein Leben anders und alles ist neu, sondern ich muss das neue Verhalten erst lernen. Okay. So ähnlich wie man Fahrradfahren lernt. Da fliegt man auch um und steht wieder auf, aber man hört nicht sofort wieder auf. Und beim Abnehmen ist es genauso.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.